Hallo liebe Hörer von Radio HBB, hier ist Hartmut Schulze-Gerlach oder manche nennen mich auch Muck oder die meisten überhaupt. Und ich freue mich heute hier mal in diesem Sender zu Gast zu sein und zwar genauer beim Radioclub mit Marco.
Na dann mal aufs herzlichste Hallo in der 430. Ausgabe. Willkommen im Radioclub und Muck hat sich vorgestellt, also unter Muck kennt er wirklich in den meisten Hartmut Schulze-Gerlach und nicht damals, sondern jetzt ist es und nicht damals war's. Jetzt müssen wir das mal so sagen. Grüß dich, Muck.
Ja, hallo, grüß dich, Marco. Genau, jetzt ist es und damals war es, ist ja eh so etwas, ein bisschen aus der Vergangenheit. Das habe ich 2 Jahre lang gemacht, aber jetzt habe ich das dann erstmal damit aufgehört. Weil mit 70 habe ich mir gesagt, jetzt musst du nicht mehr im Fernsehen rumtanzen.
Oh ja, der Libby macht das ja jetzt auch weiter,
ja,
in
gut,
alter Manier.
Die haben das dann weitergemacht, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, die stampfen das ein, nachdem ich gesagt habe, ich höre auf, aber... Nun gut, ja, so ein Blick in die zurück in die eigene Vergangenheit, das macht ja mal Spaß und deswegen läuft sowas auch immer ganz gut.
Viel hören wir über den Hartmut Schulze-Gerlach, man weiß viel über Muck, aber weiß man denn, dass er auch Rundfunk mal mitgemacht hat?
Ja, also die meisten Leute wissen das schon, klar, logisch, weil zwar als Musiker, als Sänger und als Komponist angefangen, aber ich wollte immer gern Moderator sein und das habe ich dann immer mal versucht durchzusetzen, sowohl im Rundfunk als auch im Fernsehen. Und ich hatte auch eine eigene Sendereihe beim Berliner Rundfunk, Mucks Musikmagazin. War natürlich ein bisschen vorproduziert. Ich wollte immer gerne mal eine Live-Sendung machen, aber das dazu hätte ich wahrscheinlich, nee, nicht wahrscheinlich, sondern ich hätte irgendwie so eine Parteischulung mitmachen müssen, damit ich Live-Sendungen hätte moderieren dürfen. Und das ging mir dann doch zu weit. Und da habe ich halt bloß so solche Sendungen wie Mucks Musikmagazin gemacht, die halt aus der Konserve kamen, die wir aufgezeichnet haben. Und da konnte ich aber so ein bisschen Lieder spielen, die mir selbst gefielen.
Ja, und ich muss dir sagen, Muck, im September letzten Jahres hatten wir ja den Stefan Lasch, das ist ja dann auch ein Radiokollege, der bei DD64 viel moderiert hat. Der hat uns verraten, dass viel vorproduziert wurde im DDR-Radio. Ja, ja. Und das ist aber nicht schlimm. Der Hörer hat das, sag ich, wie ich denke, gar nicht so wahrgenommen. Der hat einfach die Sendung gehört und solange da nicht irgendwas passiert ist bei der Produktion, dass die Moderation schneller gelaufen ist oder so, in der Richtung soll es auch schon gegeben haben, war das ja nicht schlimm. Man muss sagen, nach der sogenannten Wende hatte sich ja der Berliner Rundfunk damals ab 1992 privatisiert oder 91 schon. Jürgen Karnay hat das Ganze mit übernommen und den kennst du da vorher schon.
Jürgen Karnay war mein Chef. Ich habe da 3 Jahre lang da moderiert und da haben wir auch schon angefangen mit diesen Selbstfahrstudios. Das war dann völlig neu damals.
Und live aber hast du da gemacht dann, ne?
Das hat mir schon Spaß gemacht. Auch.
Ja.
Also 3 Jahre lang habe ich da unter ihm da moderiert.
War das denn schon live damals, dann dort in der Zeit?
Das war dann total live, klar, logisch, nach der Wende sowieso, klar.
Alles allein gemacht, und, Titel abgefahren,
ja,
CDs
ja.
Noch.
Mhm. Ja, das ist, am Anfang war es ein bisschen holprig, aber ansonsten hat es dann schon Spaß gemacht, dass man sich reinhacken konnte selbst. Man war ja ganz allein in dem Studio und so, das war ja absolut neu. Früher waren ja immer so viele Leute, die aufpassten, also vor der Wende.
Ja, man
kann es zeichnen. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das kannte man auch später, hat man es noch übernommen bei den öffentlich-rechtlichen Programmen, dass nur der Moderator nur moderiert hat und auf die Zeichen Verständigung dann gehofft hat oder gebaut hat mit dem Nachbarstudio, gläsernes Studio, der dann die Technik erfahren hat. Ne?
Ja, ja, gut. Ich meine, das hat auch gut funktioniert. Man kannte sich ja und hat auf Handzeichen das schon auch richtig gemacht.
Wie oft musste man ja da feststellen, wenn man, während man moderiert, gerade schon den Blick zum CD-Spieler geworfen hat, abgelenkt war, sitzt in die nächste Platte schon und dann ein Zeug zusammengestammelt hat und am Ende hat man sich dann geärgert. Ne? Und so könnte man dann immer das so machen. Wir haben viel zu bereden heute. Jetzt erstmal
so Platte. Ja, aber so viel musste man sich nicht ärgern, weil was raus war, was war raus. Das wurde ja auch nicht aufgezeichnet.
Live is live. Wie Opus ja schon wusste.
Das war weg und dann weitergeht.
Einfach wieder kaschieren und dann ist es gut, nicht? Ja, also zusammensitzen, das ist ja alles Gemütlichkeit. Hartmut Schulze-Gerlach, 1991.
Ja, zusammensitzen in dem Fall, aber natürlich gemeint, man müsste mal wieder zusammensitzen, ehe es zu spät ist. Weil man sagt das ja wirklich oft und ach klar, wir müssen uns mal sehen und so und klar, wir müssen mal wieder zusammensitzen und dann vergisst man es und irgendwann hört man die Nachricht, da fehlt schon einer. Also und darum ging ja dieser Text.
Dann muss man ja sagen, dass das Tun das Richtige ist, dass man ein Ritual schafft. Ne? Dass man sagt, okay, was weiß ich, jeden zweiten Sonntag trinkt mal Kaffee zusammen und das macht man, sonst redet man immer nur. Ja.
Ja.
Aber jetzt mal zur Namensgebung noch ganz kurz. Also viele kennen dich ja unter Muck. Ich weiß nicht, ja. In den 70er Jahren hast du deine ersten Platten gemacht. Zu dem Namen mal selbst. Hat es denn mit dem Schnellläufer zu tun?
Nein. Nein, als ich anfing zu sprechen, so lange liegt das zurück, also mit 1,5 Jahren oder so, da konnte ich Hartmut nicht aussprechen und habe Hartmuck gesagt. Und das blieb hängen, das war alles. Das war mein Spitzname. Und als ich dann zum Michaeliskor kam, und da, wir waren ja quasi so eine lose Vereinigung von Solisten, und jeder hat da immer mal Sololieder auf den Platten gesungen, da brauchte man einen Namen für mich. Und Hartmut Schulze-Gerlach, das war ihm zu lang. Und da hat Gerd Michaelis gesagt, komm, dann nennen wir uns dich doch einfach auf der Platte Muck. Und das haben wir gemacht und dann war es vorbei. Den Namen habe ich heute noch, weil die Leute sagen, das war sie nicht zu mir, Hartmut Schulze, gerne auch, die sagen, ey, da kommt Muck.
Naja, weil du, das war der Gerd Michaelis vom Chor, nicht, muss man noch sagen. Gerd Michaelis ist ganz klar. Das muss mit dem Dirk auch zu tun haben. War das richtig? Oder
ja, sicher. Der Dirk ist sein Adoptivsohn.
Siehste, irgendwo kommt das doch her.
Genau, daher kenne ich Dirk auch. Den kenne ich noch als Kind damals. Mhm. Gerd Michaelis Chorzeiten. Und dem Michaelis habe ich viel zu verdanken. Und deswegen sind wir eigentlich auch ziemlich gut befreundet mit Dirk Michaelis. Da schweigen wir mal in Erinnerung, wenn wir uns mal sehen.
Automatisch, ne? Und das
ja.
73 warst du da und dann kam aber schon die Isabel. Die haben wir heute mal nicht mit rausgesucht. Das ist natürlich dein Evergreen. Aber es wird die kleine Linda geben und mit einer Neuaufnahme, wo die Linda auch dabei ist. Nicht die Linda Feller, die wir auch schon einige Male im Interview mit hatten in der Sendung.
Ja.
Aber jetzt muss ich springen wie das Sprungbrett. Das soll man nicht vergessen, das hast du ab 1981 gemacht. Da ist ja dann die Linda eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern dort mit hervorgegangen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, richtig, da ist sie davon gesprungen mit diesem Sprungbrett. Also sie hatte mir irgendwann mal eine Kassette geschickt und lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben uns dann irgendwann getroffen, weil ich das ziemlich cool fand, wie sie singt. Und dann habe ich sie, da ich damals das Sprungbrett moderiert habe, da reingenommen mit. Und das war quasi ihr Fernsehanfang.
Mit Da Capo, ja?
Ja, mit Da Capo, klar.
Das war ja der eigentliche Sinn der Sendung, dass jemand dann wiedergewählt werden konnte.
Einer durfte wiederkommen. Genau, das war sie in dem Falle auch. Weil das, also sowas Außergewöhnliches hatte man damals noch nie gehört. Und es war auch gar nicht so sehr gut gelitten in der DDR bei den Verantwortlichen der Kulturredaktion, weil so singt man nicht.
Tschechisch war das doch, glaube ich. Hoffe ich, hat die da kurz mal. Ja.
Genau, man soll studieren und Gesangsunterricht nehmen und dann singen. Das haben ja auch viele gemacht, dann haben sie alle gleich gesungen. Aber das war so außergewöhnlich, dass ich es am Anfang gar nicht so sehr leicht hatte.
So, dann sind wir ja heute wieder natürlich wie wöchentlich im Radioclub bei HBW mit den Interviews. Und das ist der Muck. Der Hartmut Muck, wie auch immer wir einen Muck sagen, dann habe ich das heute auch ein bisschen einfacher. Und
geht schneller.
Und jetzt, wenn wir gerade bei Sendungen waren, über das musikalische Werk können wir etwas später dann natürlich noch ausführlich berichten. Dann kam eben 1995, wie vorhin schon mal kurz eingangs auch angesprochen, die Sendung, damals war es, ab 95 ging das los. Das hast du 23 Jahre gemacht, bevor Libby also es übernahm. Und ich muss mal sagen, die erste Zeit kann ich mich erinnern, dass die Musiktitel ja so wenigstens 2,5 Minuten gespielt waren. Erlaube mir diese kleine Kritik und sei mir nicht böse, wenn ich sage, so in die letztere Zeit wird das manchmal nur noch eine Minute gespielt. Ich weiß nicht, dann hat man ja von der Musik dann auch nichts. Was meinst du, was ich da ändern musste in der Sendung, warum das dann nur so kurz funktioniert mit den Titeln?
Ja, das ist das so im Zuge des Zeitgeschmacks hat sich das verändert, weil das wurde ja überall so gemacht, mehr und mehr, muss immer schneller gehen und man muss natürlich aber auch entschuldigend oder erklärend hinzufügen, dass viele Leute sich einfach einen schönen Abend machen wollten vor dem Fernseher und da hingeguckt haben und denen ging es nicht so sehr darum, einen Titel ausgespielt zu hören, sondern einfach so um das große Ganze, was ringsum gestrickt war. Da ist es manchmal besser, wenn man Tempo macht und schnell und zack und einen halben Titel und dann wieder weiter. Und natürlich, wenn einer einen Titel besonders mag, ist es für den natürlich traurig, wenn wir dann mittendrin abbrechen und mit was anderem weitermachen. Aber das war halt der Zeitgeschmack so und es ist ja noch schlimmer geworden.
Schlimmer nur eine Minute noch.
Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern.
Wird sich nicht mehr ändern. Aber wir haben die Zeit, man muss ja immer ein Jahr raten, was durch Musik und durch Anlässe gespielt wird. Aber bei Musik kann man sich streiten. Denn so ein Komponist, weil du selber Komponist bist, hat eine Idee zum Song, der ist entstanden, der ist fertig. Dann zählt eigentlich das Erscheinungsjahr oder das Datum. Und wenn da manchmal aber veröffentlicht wird, beziehungsweise im Rundfunkeinsatz in den Hitparaden läuft, kann schon der Jahreswechsel stattgefunden haben. Und dann streitet man sich, ist der eine Titel noch bei 72 mit drin oder 73? Wie hat sich das denn da verhalten? Was meinst du?
Naja, das, man macht es ja nicht nur an den Titeln fest, welches Jahr das war, sondern viele Leute haben das an den am Zeitgeschehen festgemacht, wann was passiert ist oder welche sportlichen Ereignisse weltweit waren. Und daran haben sie die Jahreszahl festgemacht, ob das Lied nun Überläufer aus dem vergangenen Jahr war oder nicht, war dabei dann nicht mehr so sehr wichtig.
Also ich habe mich oft gefragt, Muck, wie kann man das über jetzt schon 28 Jahre, die mal Sendung, also 27 sind es genau, mit dir, also 23, da muss ich doch auch mal das ein oder andere Jahr schon wiederholt haben. Hat sich auch, aber ihr habt musikalisch das immer mal verändert. Zuerst wurden manchmal, glaube ich, nur deutsche Schlager gespielt, weniger die internationalen. Und das wurde dann verändert, ne, in den letzten Jahren. Und dadurch konnte man ein Jahr nochmal abhandeln.
Das sowieso. Wir haben uns dann, oder besser gesagt, die Redakteure haben sich natürlich dann von einer Sendung zur anderen gehangelt. Und es gibt viele Jahre, die hatten wir 6, 7, 8 Mal. Und dann wurden die Lieder ein bisschen aus einer anderen Sendung genommen oder anders verpackt zwischen ein paar andere Ereignisse. Im Prinzip ist das alles schon sehr oft wiederholt worden und das war mir dann auch zum Schluss zu viel. Also bei der Musik vielleicht noch nicht so sehr, aber bei Komikern zum Beispiel, also Herricht und Preil, so gut die waren, aber ich konnte es da nicht mehr hören.
Konnte man nicht mehr.
Weil sie schon 1000 Mal gebracht hatten.
Ja, das ist dann in der Überdosis, das ist richtig, das kann man dann schon im Schlaf die Texte, weil ich habe, du weißt, wie es mit einem Komponist geht, ehe alle anderen die Titel kennenlernen, hast du es auch schon 1000 Mal abgemischt und gehört und kannst manche Sachen dann auch nicht mehr hören. Aber ich werde noch einen Nachtrag geben. Wir hatten doch vorhin, wir müssten mal wieder zusammensitzen, gespielt unter Hartmut Schulze-Gerlach. Das ist nicht ganz richtig. Es gab noch einen anderen Pseudonym, nämlich Tommy Reiker. Darunter liefen die Platten ja eigentlich. War das die Idee von dir selbst?
Also dieser Name, den habe ich mir ausgedacht. Ja, es ging darum, dass nach der Wende ich deutschlandweit nochmal starten wollte. Da war ich aber 40 und oder über 40 und da als 40-Jähriger mit Muck anzufangen im Westen, wo mich keiner kannte, das war mir zu blöd. Hartmut Schulze-Gerlach war zu lang und außerdem hatten wir uns festgelegt, wir wollten so Country-Musik ähnliche Sachen machen und da habe ich mir den Namen ausgedacht.
War ja viel stürmisch, wenn man so gerade so die vergangene Woche sieht. Bei Muck war das genauso gewesen sein in Dresden, nicht? Obwohl, du bist nicht mehr, glaube ich, ganz Dresden, aber so in der Nähe, Radebeul, hast du dich eine Weile damit auch immer aufgehalten in der Kindheit. Ich will mal die Spotniks noch absagen, wie gesagt. Wie ist das jetzt?
Ich bin geboren in Hellau, da was jetzt Dresden ist, aber aufgewachsen bin ich in Radebeul.
Ja, bist du Radebeul noch treu geblieben?
Wie macht man das? Einem Ort treu bleiben. Ich bin immer mal wieder dort, weil mein Bruder noch da wohnt in unserem Elternhaus von damals. Und so gesehen, da ich da meine Kindheit verbracht habe, so die ersten Mädels und solche Sachen da, das merkt man sich natürlich. Da habe ich so ein bisschen heimatliche Gefühle, wenn ich dort bin. Relativ selten, weil ich ja so ziemlich weit weg wohne jetzt.
Aber Rügen in Dreschwitz, nicht? So heißt es.
Ja,
also zu dem und zu dem Herrn, die mal tiefe Stimme haben, kam er aus dem Dresdner Raum, der Günter Emmerlich, welches ihn auch als Kollege immer mal miterlebt.
Ja, selbstverständlich, wir kennen uns gut. Ja.
Nicht? Das ist ein Original aus der Zeit und ich weiß nicht, hin und wieder hat er immer noch gesungen, aber jetzt müsste er eigentlich ruhiger sein. Ich habe da nicht mehr so viel von ihm gehört.
Ja, logisch, der ist sogar noch ein bisschen älter als ich. Aber er ist schon noch zugange unterwegs und auf den Bühnen, wenn es denn mal wieder geht, richtig.
Siehst du, so ist es. Und das macht auch die Maja-Kathrin Fritsche, wie ich weiß. Und das war die Zeit während der DDR, die dann auch mal einige internationale Titel nachgesungen hat. Das hat man dann immer veröffentlicht. Ja. Aber es war noch eigene und das freundliches Wort, so heißt es. Das ist deine Komposition, hat sich da zu einem Hit entwickelt, wo du bei Berliner Rundfunk Sendung machtest. Da gab es ja auch ein, glaube ich, Schlagermagazin oder Schlagerstudio müsste es gewesen sein.
Ja, ja. Ja, klar.
Güttke oder so ähnlich hieß der, Herbert, hilf mir mal. Man kommt ziemlich mehr drauf, das ist so lange her. Und da war das auch einer der Jahreserfolge. Das freundliche Wort, wie ich mich erinnere.
Das ist sehr erfolgreich gelaufen damals, ja, stimmt.
Hast du diese Kompetition, warum für die Maya rausgesucht, nicht für dich? Wie hat sich das ergeben?
Nee, ich habe grundsätzlich hauptsächlich für andere geschrieben. Und manchmal war für mich was mit dabei, also zu dieser Zeit dann. So, am Anfang habe ich für mich geschrieben, aber später habe ich dann hauptsächlich eigentlich für andere geschrieben. Und ab und zu war für mich was dabei, so rum. Und das habe ich direkt gezielt geschrieben, weil ich ja quasi so der so eine Art Mentor war für sie. Und wir waren auf verschiedenen Festivals sehr erfolgreich und so. Und da habe ich natürlich für ihre Platten, habe ich natürlich dann die Songs direkt für sie geschrieben. Da musste ich nicht lange überlegen, habe ich mich rangesetzt und das wäre was für Maya und richtig.
Hat für sich gesprochen, nicht für Haufen Henkler, für die du auch geschrieben hast. Das waren dann andere Titel, ne?
Das war, ja, sicher. Das war schon richtig gezielt geschrieben für die jeweiligen Leute, mit denen ich zu tun hatte. Also ich habe da nicht so einfach auf Halde geschrieben und dann irgendwas rausgesucht, sondern das habe ich schon direkt demjenigen versucht, auf den Leib zu schreiben.
Wie zum Beispiel auch Thomas Lück oder Andreas Holm, wie genau. Einige wissen, bevor das Maschine gemacht hat, ne, hast du das dann auch für beide gemacht?
Ja, wir haben jeder mal, Maschine hat was für Tommy geschrieben und ich vorher auch, aber oder für Andreas Holm. Das war ja so in der DDR. Wir kannten uns alle, Maschine hat zum Beispiel bei meinen Platten immer Gitarre gespielt und wir kannten uns, haben gegenseitig uns Lieder geschrieben und da gab es also kaum Konkurrenzkampf, sondern es war einfach wirklich ein friedliches Miteinander. Diese kleine DDR war groß genug für alle.
Siehste, das klingt gut, das wissen auch viele nicht. Und da konnte man überall ein freundliches Wort sprechen, untereinander, unter den Kollegen, um die Überleitung zu schaffen zu diesem wunderbaren Titel 1983 für Maya Katrin Fritzsche. Und das war das freundliche Wort mit Maya Katrin Fritzsche 1983. Kannst du dich erinnern, ist das so in einer Kürze passiert zu komponieren, dieses Lied, wie Herr Courtney Yesterday schrieb, oder völlig anders?
Ja. Das weiß ich nicht mehr, das ist viel zu lange her, aber es gab solche Lieder, die man in einer Viertelstunde geschrieben hat. Und das waren meistens die besseren.
Echt, ja.
Als die, an denen man lange drum rumbastelt. Aber ob das bei dem so war, das weiß ich nicht mehr. Ist zu lange her.
Aber das war keine fiktive Geschichte, das war echt. Und wie ich mich erinnere, muss das auch so mit dem Tierpark in Berlin zu tun gehabt haben. Zumindest geht das ja vor aus einem damaligen Auftritt bei dem Jürgen Karnay, der ja die Fernsehhitparade Bong gemacht hat. Ja. War das nur bei dem Auftritt so oder ging das wirklich um diesen Tierpark? Wo Leute...
Ich weiß auch das nicht mehr.
Das ist zu lange her, nicht?
Das ist zu lange her, aber ich meine, das Prinzip, das ist sowieso in meinem Kopf, dass das freundliche Wort, das man an jemanden richtet, dass man das zurückbekommt. Und das ist ja der Sinn des Textes.
Einen Anfang zu machen, weil manchmal sind das Blicke, wenn Menschen sich nicht kennen, die falsch gedeutet werden, die Antipathien angeblich herbeirufen, bis der eine mal doch dieses freundliche Wort spricht und der andere merkt, Mensch, was habe ich denn da eigentlich gehabt? Und das ist manchmal, es wird immer zu schnell geurteilt über Menschen. Ich habe mal einmal so einen Spruch gehört, ich weiß nicht, wo er herstammt, da hieß es, urteilen Menschen nie nach der ersten Stunde, denn sein wahrer Charakter liegt bei ihm auf dem Grund.
Ja,
das ist wahr. Man muss sich Zeit nehmen. So auch für neue Musik, das wird erstmal Brother Leo sein, so heißt die Formation. Bald in Kürze mal etwas mehr darüber. Brother Leo mit ihrem neuesten Titel, da können wir das mit diesem Tierpark, was ich ja bei Maya jetzt annahm, eigentlich verbinden. Das Lied heißt Living in a Zoo. Also Leben im Zoo, Living in a Zoo von Brother Leo. Habe ich wie im Radioclub heute mit dem Muck, Hartmut Schulze-Gerlach, für die, die es nochmal ganz genau wissen wollen, ist das wirklich der Muck, er ist es. Aber weil ich vorhin dann so gefragt habe, was das mit dem kleinen Muck zu tun hat, muss ich korrigieren, denn du hast dann auf dieser, wo du als Tommy da aufgetreten bist, gab es nämlich eine Platte, der kleine Muck heißt. Oder vielleicht auch früher, aber ich weiß, die Platte hast du auch gemacht. Also muss es... Ja?
Stimmt, ein Lied gab es von mir.
Ja, ich... Ja, wollte schon gut recherchieren, Das musste ich schon tun.
Ja, sehr gut. Mann, du bist aber sehr gut informiert. Das habe ich für den Kessel Buntes geschrieben. Da bin ich mit so einem Kinderchor aufgetreten. Und dafür habe ich das geschrieben. Aber ich glaube, das ist dann auch später auf eine Platte mitgekommen.
Ja. Und ich glaube sogar das noch viel früher, nämlich auf Muck Nummer 2, das war 1979. Ja, da muss man ja noch einmal zurückblicken, gerade bei den Platten der 70er Jahre, da hattest du natürlich auch Ja, die Frisuren haben da auch eine Rolle gespielt, ja. Das war auch ein bisschen der Wandel der Zeit. Hast du gesagt, das stehst du heute so zu, das hast du einfach so damals mit der Zeit gemacht, oder waren das auch so, ja, Trenderscheinungen, wo man gesagt hat?
Ja, selbstverständlich, wir sahen alle so aus, wir sahen alle gleich aus. Wir hatten alle solche Haare, Seitenscheitel, so Pagenfrisur, so lang wie möglich und so. Das durfte man sogar im Osten, erstaunlicherweise. Und das war einfach der Mode der Zeit geschuldet. Und ich habe damit erst aufgehört, als die anderen alle schon drüber hinaus waren und als mein Freund Andreas Holm, der ja Friseurmeister ist, zu mir gesagt hat, so komm her, setz dich her, ich zeig dir mal, wie das aussieht, wenn ich die abschneide. Da haben wir uns tierisch mit Bier voll laufen lassen, dann hat er mir die abgeschnitten und seitdem habe ich dann die Frisur, die ich jetzt habe.
Wunderbar, also der Hans-Jürgen Bayer, der hat in einem Interview, was wir im letzten Jahr auch gemacht haben, auch so einiges erzählt und
ja, genau.
Hast du ja auch lange. Ja,
wir hatten alle begleitet. Solche Frisuren.
Ja. Das war so gewesen mit, aber viele erinnern sich, viele Bands hatten ja, also es gab Künstler, die hatten, glaube ich, 10 Bands, nicht? Einmal bei Renft, einmal bei Karussell, ja. Vorher beim Pudis mit drin, vorher bei Elektra drin. Ja, das ist immer so eine Sache. Und also mit ihm damals war es, ist ja da, wo du viel Internationale gespielt hast. Beim Berliner Rundfunk hast du dann Internationale gespielt. Aber ja. In der DDR war es ein bisschen anders. Vielleicht nochmal zu deiner Rundfunksendung zurück. Erinnerst du dich, du durftest dir das aussuchen? Hast du es gemischt gemacht mit diesem 60-40 Rhythmus oder war es hauptsächlich viel deutschsprachig? Wie war es?
Das weiß ich auch nicht mehr so genau. Ja. Also du darfst nicht vergessen, wie lange das her ist, um Gottes Willen. Aber wir hatten so bei manchen Sendungen so an der Nachmittagsstunde so ein bisschen die Freiheit, dass wir nicht so sehr auf 60-40 achten mussten. Und so gesehen, ich kann mich nicht direkt daran erinnern, dass wir die Prozente abgezählt hätten. Es war querbeet. Vielleicht 50-50.
Ja, weil das, ich denke mal, es gibt da nicht mehr so viel Mitschnitte aus der Zeit leider, weil die Bänder kostbar waren. Und das ist vielleicht noch der eine oder andere Fan, der vielleicht sowas noch auf Kassette hat und zuhört, vielleicht bei uns bei dem Sender mit anrufen, denn das wäre es ja, ne? Nicht, dass es da noch Aufnahmen gibt, aber sich sicherlich auch mit freuen. Und wie war das dann? Hast du dann irgendwann gesagt, so, jetzt ist Schluss mit Radio, jetzt kam 95 dann die Fernsehmoderation
und... Nö, das war alles gegen, also fließend alles. Ich habe ja auch gleichzeitig dann auch weitergemacht beim MDR 1 Radio Sachsen in Dresden. Also ich habe beides immer gemacht oder mehreres gleichzeitig, nacheinander, miteinander. Und also es gab nie eine direkte Abgrenzung, so ab jetzt mache ich nur noch das oder so. Also ich habe immer alles ein bisschen gemacht, je nachdem, was gerade ganz gut lief.
Glaube ich dir. Und in Dresden, da hast du die Kollegen Peter Nizella und Frank-Michael Bauer sicherlich oft als Kollegen gehabt, ne, zu dem Zeitpunkt.
Ja, da in Dresden habe ich auf jeden Fall das normale Tagesprogramm moderiert. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Also man geht hin, 4 Stunden, erzählt was von Gott und der Welt und spielt schöne Musiken und lässt sich auch mal anrufen und redet über den Verkehrsfunk und über das Wetter und was man gerade aus dem Fenster draußen sieht. Das hat Spaß gemacht.
Ich kenne es, aber du jetzt nicht mehr. Aber vielleicht bekommst du noch mal Lust, sowas zu tun, ne?
Jetzt mache ich das nicht mehr. Ich wohne auch zu weit weg. Hier oben gibt es keinen richtigen Radiosender, ja, Wo man was machen könnte. Aber ist ja, alles hat seine Zeit.
So ist es. Auch die Lieder, zum Beispiel 1957 aus der Rock'n'Roll-Ära. Man kennt diesen Titel, At the Hop. Kommt von Danny and the Juniors. Das war jetzt At the Hop, Danny and the Juniors. Und wir bleiben da nochmal bei so leichten Rock'n'Roll. Obwohl der Titel Swing heißt, ist das irgendwie so alles ein bisschen verknüpft von den Musikrichtungen. Let It Swing, 1986. Das hat der Muck gemacht. Muck, das hast du gemacht auf der 86er Platte. In der Sekunde der Ewigkeit. Das hatten wir ja schon letzten Sonntag im Sonntagscafé gespielt. Gratulieren übrigens dir auch nochmal nachträglich zum Geburtstag. Es war der 19.02.
Dankeschön.
Uns entgeht doch hier nichts. Und obwohl auf der Platte nur der Titel Let It Swing steht, hast du nicht dort gesagt, wer da noch mitsingt. Da ist auf jeden Fall eine Dame mitzuhören. Ich weiß nicht, ob es die Evelyn ist, mit der du auch brennendes Herz gemacht hast, Evelyn Merzdorf.
So ist es, ja, genau.
Ich glaube, die hat da auch bei dem Let It Swing mitgesungen. Und dann wollen wir diese.
Ja. Das könnte ich mir gut vorstellen, aber auch das ist zu lange her.
Siehst du.
Aber ich kann mir schon vorstellen, die hat schon manchmal mitgemacht, ja.
Ja, und die Hörer werden sich wieder erinnern, weil wirklich was Rares, man läuft da schon mal im Rundfunk, das kann ich doch so mit Fug und Recht behaupten. Muck und Let It Swing. Ja, das war also Message is Love von Arthur Baker. Ja, liebe Freunde, habe ich wieder Radio Club und das ist klar, dass ich das auch ein paar Mal sage. Denn wenn ich das nicht sage, dann schaltet der ein oder andere zwischendurch rein und weiß, ist es wirklich der Sender. Das hat man ja auch öfter gemacht und lieber Muck, wenn es um Sendungen ging, wurdest du auch angehalten, damals immer wieder zu sagen, Sendelogo und die Sendung, ne? Auch manchmal kannst du wieder nerven, wonach bist du da eigentlich dann immer gegangen?
Ja, das also natürlich, vor der Wende gab es das so nicht, aber dann spätestens dann, als die Privatsender aufkamen, nämlich der Berliner Rundfunk war ja auch Privatsender und das war manchmal extrem, also manchmal ging mir das tierisch auf den Senkel, dass man dann immer wieder genau den Slogan so sprechen musste und auch das Komma nicht anders sprechen, als es vorgegeben war und das kenne ich sehr wohl.
Ah ja, also brauche ich dir da nichts erzählen drüber. Und, aber zu dem, was jetzt alle machen, alle Gäste, die haben drei Fragen. Das eine kommt aus der Literatur, was der eine hier so gerne liest. Das andere ist die Sportfrage, dass wir sich dann zwischendurch, muss nicht Leistungssport sein, zwischendurch mal fit hält. Und das andere, was sicherlich schmunzeln, Muck, das Kochen. Nicht vor Wut, auch kein Kaffee, sondern Gerichte. Ja, auch keine Amtsgerichte, sondern die man essen kann. Und jetzt bin ich gespannt von diesen drei Themen, wo du, darfst du wie eine Karte ziehen, über welches Thema du als erstes mal sprechen möchtest.
Kochen.
Naja, bitte. Und jetzt wollen wir alle wissen, Hartmut Schulze-Gerlach als Koch, wie machst du dich da?
Da mache ich mich ziemlich gut. Also ich habe schon immer gerne gekocht und ich bin eher so ein bisschen der Selfmade-Mann und habe die Rezepte, die es so alle gibt, Tausende, Abertausende, immer so im Hinterkopf, aber dann model ich die ein bisschen für mich so um. Und ich kann das ganz gut, meine Familie kann das bestätigen. Allerdings, seit ich meine Frau habe, seit 21 Jahren, wird das ein bisschen schlechter mit meiner Kochkunst, weil sie es besser kann. Und da gebe ich mich dann sehr gern geschlagen, weil das dann bei ihr dann doch manchmal wirklich perfekter ist und besser schmeckt. Und wir lösen uns gegenseitig ab immer, weil wir haben ja nicht immer beide gleichzeitig Zeit. Manchmal kocht sie, manchmal koche ich. Aber sie ist der bessere Koch und also ich bin gut und sie ist sehr gut.
Das ist ja noch eine Liebeserklärung irgendwie, die du ihr damit geben kannst. Was sind so die Gerichte, die Hauptgerichte deiner Familie? Was sind so die Trends?
Ja, das kann ich nur überhaupt nicht sagen, weil wir haben zwei schulpflichtige Kinder. Jeder hat einen anderen Geschmack und da gibt's keine Hauptgerichte. Und alle Kinder logischerweise oder Halbwüchsige essen natürlich am liebsten Nudeln oder sowas, aber auch das hört schon langsam auf. Bei uns gibt's überhaupt kein Tabu. Es wird alles gegessen.
Auch Fleisch, ja, weil ja viele
heutzutage sowieso
ins Vegetarische
überdriften. Gemüse und Fisch und also wirklich alles, da kann man nicht sagen, es gibt eine Hauptrichtung bei uns zu essen.
Und wenn einer von euch beiden dann das zubereitet oder kocht, will er das immer alleine machen oder macht ihr es das zusammen?
Nee, wir machen auch zusammen, genau. Ja. Wenn wir Zeit dazu haben, wenn es sich ergibt, so sogar mit dem größten Vergnügen, weil wir uns unheimlich gut ergänzen. Na. Nicht nur beim Kochen.
Das ist gut. Bei einem fängt es an, bei dem anderen ergänzt sich's und hört auf, nicht? Und,
genau.
Ich finde immer, das Würzen ist immer so die Hürde schlechthin, was ich sage.
Ja gut, das muss immer einer machen.
Das muss einer machen, also, das verteilt sich
egal,
ja.
Egal, was wir zusammen machen, wenn beide würzen, dann geht's schief.
Siehst du, und gerade du weißt ja, dass diesen Spruch mit mehrerer Köche verderben den Brei oder würzen sie anders.
Genau, und so ist das wahrscheinlich auch gemeint, dieser Spruch.
Und gerade bei dem Pfeffer, wenn man denkt, ach, das ist noch gar nicht scharf und er sich dann verteilt in der ganzen Soße, dann wird es hinterher dann doch ein Scharfer.
Einer muss ich dann beim Würzen, muss ich einer raushalten, wenn wir zusammen kochen.
Okay, zu dem Kochen konnten wir reden. Und liebe Freunde, erstmal eine Musik. Er hat lange einen Trend gesetzt, auch wenn viele noch nicht viel über ihn wissen. Nathan Trend. Und das er besingt die Freunde, die in der späten Nacht aktiv sind. Und das mal wieder ins Tagesprogramm am Samstag zu vereinen, ist natürlich auch eine Kunst. Er schafft es. Hier ist Nathan Trend mit Late Night Friends. Bee Gees mit You Win Again. Nun also der dritte Musikwunsch für Muck. Und ich habe dir auch schon gerade eben gesagt, während die Musik lief, Muck, dass ich auch mit Olaf Berger, hat man schon ein tolles Interview gemacht. Das ist schon 2010 gewesen. Ja, und den kennst du auch so lange beim Sprungbrett. Deiner Talentesendung ist ja auch hervorgegangen und kann sich ja heute noch etablieren. Hat sogar wieder ein neues Stück. Das werden wir in der nächsten Sendung hören. Und mal kurz ein paar Worte zum Olaf von dir.
Ja, wie gesagt, ich habe ihn quasi, er hatte seine erste Fernsehsendung bei mir im Sprungbrett, da hat man ihn ganz weiß gekleidet, selbst die Schuhe weiß gemalt und dann dieser schöne Mensch mit seinen blonden Haaren und diesen weißen Klamotten und dann mit seinem Lied Es brennt wie Feuer, das schlug ein wie verrückt und danach haben wir uns immer und immer und immer wieder gesehen bei vielen Veranstaltungen und wir sind regelrecht etwas befreundet, zumal er ja auch aus Dresden stammt.
Siehste, das verbindet und Hade Olaf ja. Mit seiner Freundlichkeit und mit dem hast du auch mal ein freundliches Wort gesprochen. Ne?
Sowieso.
Also nochmal die.
Mit dem kann man gar nicht anders sprechen.
So ist es. Und du weißt, dass ich Mayas Song hier wieder reingebracht habe. Wir müssen ja auch mal mit dem Bogen wieder mitspannen. So, ja. Wir werden noch ein, zwei Ansagen machen. Muck und natürlich auch gleich erstmal was Neues hören. Er war Gast da ja auch im letzten Jahr unter Hardy und Heroes, wohl bekannt. Ist das Idioten im Glück. Das ist eine neue Single und da ist auch die Rockmusik, die hervorgeht, die ist ja nun wie bei Wolfgang Petri, Nino D'Angelo oder Matthias Reim auch vordergründig zurzeit und dann hier auch bei Hardy und Heroes. 1973, Three Dark Night, Shambhala, jawohl, was Rares gehört ja auch mal in die Sendung und das haben wir ja immer. Rar, genauso wie die Aufnahme Nanu. Da sind wir schon wieder bei dem 86er Album, was du ja wirklich da ganz gekonnt auch hinbekommen hast. Das wird zu hören sein mit dir, Muck, und mit dem Jörg Hindemith. Das war ja eigentlich so der DDR-Check in Stevens für eine Zeit, habe ich immer geglaubt, so, ja?
Ja.
Bitte, also, bitte, Honey und so.
Genau. Wir haben uns ja richtig dann auf diese, also Jack and Stevens war gerade absolut angesagt und auf diese Schiene haben wir uns gesetzt. Als ich anfing mit Sprungbrett mit der ersten Sendung, da war er nämlich auch gleich drin und da wird extra für ihn, weil er auch so gesungen hat und sich so bewegen konnte, direkt sowas gemacht, wie auch Jack and Stevens gemacht hat. Also wir haben uns da schon richtig rangeklemmt an diese Art Musik.
Klasse. Und dass das da gar nicht so, ne, mit Hitparaden mal so eine Sache, die zu den großen Hits zählt, ist eigentlich schade, weil das habt ihr wirklich gut gemacht, diese Nanu-Aufnahme. Nicht? Du mit der Jörg. Und dann hören wir mal noch, also wir können es nochmal sagen, unter dem Namen Tommy, jetzt ist der Name fast schon wieder weg, so lange war das, wie gesagt, nicht. Reika, so, das fehlte mir, das
Tommy
Wort.
Reika,
Tommy
ja.
Reika. Dann stand, dass auf dieser Platte eine deutschsprachige Aufnahme gemacht von All Over My Heart und dann will ich gleich mal die englische spielen, weil man nie von dir in Englisch so eigentlich gehört hat, wie wir das gehört haben. Und dann hoffe ich, dass du sagen kannst, Muck, dass wirklich was Rares heute mal ausgesucht haben, ja?
Auch von deinen Kompositionen. Also ich freue mich, dass ihr das rausgesucht habt, weil das war schon eine verrückte Zeit, dass ich mal sowas gemacht habe. Das habe ich übrigens bei Ralf Bumi Bursi produziert. Der vor kurzem gestorben ist, leider.
Ja, leider.
Ein guter alter Freund, der hat ja dann später überhaupt nicht mehr als Sänger gearbeitet, sondern war Produzent. Und in seinem Studio habe ich das aufgenommen und das ist ihm damals schon ziemlich gut gelungen, auch als Produzent oder als Tonmeister in seinem Studio.
An ihn werden wir in den nächsten Albensendung mal mit erinnern. Ich habe ja noch eine Albumsendung, wo komplette Alben laufen und da kann man noch eine Menge machen. Er wurde ja leider nur 66, der Ralf, und es sind viele schöne Stücke. Nicht nur der Regenbogen oder Prinzip, sondern natürlich auch solistisch, wie du weißt, lieber Muck. Und aber bevor wir das sagen, wir wollen doch noch diese Sportfrage und die Literaturfrage klären.
Na dann.
Wo fängst du an jetzt?
Sport.
Bitte.
Und nun zur Sportfrage im HBW Radio Club.
Wie sportlich bist du und wie aktiv und wie oft? Mit was? Das lacht er. Er lacht jetzt.
Ach so, ich dachte, die Sportfrage, die geht darauf, zielt darauf ab, welcher Fußballverein wann, wo, wie was gespielt hat.
Nein, geht um dich persönlich. Ausgleich.
Also, ich halte mich für ziemlich sportlich und das bringt einen ja auch weiter und hält einen jung und elastisch. Ich bin aber kein Teamsportler, sondern mache nur Sportarten, die ich ganz alleine machen kann. Also ich hatte ja Pferde, bin ziemlich lange geritten. Also erfolgreich kann man deswegen nicht sagen, weil ich ja nur für mich geritten bin. Im totalen Galopp durch die Berge und über die Felder hier. Und ich laufe jeden Tag, ich schwimme jeden Tag im Sommer und betätige mich mit allem Möglichen, was man so machen kann. So nur für mich, so Stretching und so ein bisschen Dehnen und so weiter. Und das betrifft mich und macht mich fröhlich und hält mich gesund.
Also, was kann ich da noch sagen? Ich habe jetzt vielleicht gedacht, na ja, wenn du schon so dachtest, du musst über dich selber reden, ob er es in einen Satz packen kann. Und das, aber das ist schon toll und es ist ja viel Selbstdisziplin, ja, und zu sagen, ich ständig, regelmäßig. Und wenn der Schweinehund nicht da ist, dann verliert man sich in dem Punkt. Und ach, heute soll ich verschleifen. Und
ich bin da etwas von der Natur begünstigt, weil ich muss mich nicht überwinden, das zu tun, sondern ich muss mich überwinden, nicht loszulaufen. Das, weil ich macht mir einfach Spaß. Es bringt mir echt Freude. Und wenn ich sitzen bleiben muss am Morgen, obwohl draußen schönes Wetter ist, dann tut mir das weh. Sondern es ist andersrum. Ich muss mich nicht überwinden, sondern ich freue mich dran.
So viel zur Sportfrage, gleich Literatur. Und das ist erstmal Nanu, wie ich sagte, von Muck und Jörg Hindemis. Tja, lieber Muck, ich sage noch eine Ansage und dann bist du entlassen. Hat er immer so gesagt, ne?
Mich hat lange keiner entlassen.
Schießt du. Ach, der, ja, du hast so viele Ideen nicht, da hast du das gar nicht, wie soll man sagen, gar nicht nötig, ne? Oder wie auch immer, du hast schon zu deinen Aufgaben, ja, so sportlich ist.
Ja, zumal wir ja, wir freiberuflichen Künstler in der glücklichen Lage waren, selbst zu Ostzeiten nicht angestellt zu sein, konnte uns gar keiner entlassen.
Siehst du?
Und nun zur Literaturfrage im HBW Radio Club.
Jetzt muss ich mal den Bogen noch spannen. Also, wie kommst du dann jetzt? Ja. Wie macht sich denn so ein guter Sportler und Koch eigentlich dann mit der Literatur, mit dem Thema Lesen?
Ja, das ist sehr kompliziert. Meine Mutter, wenn sie noch leben würde, würde sagen, ja, ist eigentlich schade, der Junge hätte mehr lesen sollen. Meine Mutter war nämlich Schriftstellerin und ich habe auch ein Buch gesprochen, also als Hörbuch rausgebracht, ihr schönstes Buch, Erinnerung an Maurice. Also sie hat viel geschrieben, viele Romane und Kurzgeschichten und Gedichte und so. Und ich selber komme kaum zum Lesen. Ich habe so viele Geschichten so in meinem Kopf und wenn ich ein fremdes Buch lese mit einer fremden Geschichte, dann bringt mich das mit meinen eigenen Geschichten durcheinander, dass ich wirklich sehr selten dazu komme. Ich lese im Urlaub manchmal so ein bisschen. Das letzte habe ich von Nicholas Sparks gelesen. Das ist allerdings mehr so ein Schriftsteller, der für Frauen schreibt. Aber ja, das ist halt meine weibliche Seite in mir.
Zu dem Zurück von deiner Mutti, die wurde 91 und Tine.
Tine Schulze-Gerlach.
Tine Schulze-Gerlach. Genau.
Die hat Sachen geschrieben, die habe ich natürlich alle gelesen im Laufe meines Lebens. Aber so jetzt so täglich dazu zum Lesen komme ich schon deswegen nicht, weil ich schulpflichtige Kinder habe. Und da kommt man nicht so viel zu was anderem.
Jetzt müssen wir aber mal sagen, deine Mama hat es ja von deinem Opa, also ihrem Vater, gehabt. Das war ja auch ein sehr bekannter Schriftsteller.
Ja, das war die ganze Familie. Das zieht sich seit Generationen hin schon. So. Mein Urgroßvater war Volksdichter in Bautzen. Also wir stammen ja auch so ein bisschen von den Sorben ab. Und mein Großvater und also sehr viele Leute in meiner Vergangenheit haben geschrieben, auch mein Onkel Hubert Gerlach hat viele Bücher geschrieben. Das zieht sich so durch. Ich habe auch ein paar kleine Heftchen schon an Gedichten geschrieben.
Und Songs hast du geschrieben und die hast du ja mit verarbeitet in deinem Schriftsteller.
Also, ich finde, das ist jetzt genug Literatur in meinem Leben.
Okay, dann lass uns noch All of My Heart hören, diese englische Nummer von dir, ja, also unter Tommy Reiker. Vielen Dank, lieber Muck, dass du ein Interview mit uns gemacht hast und dass wir wieder mal voneinander hören, dass da sicherlich noch viel mehr zu erzählen als das, nicht?
Du, mein lieber Marco, das war mir ein großes Vergnügen und es wäre schön, wir würden uns mal wieder hören und ich wünsche dir viel Erfolg und ich grüße alle Hörer.
Jawohl.
Hier war der Muck.